Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Ja, seien Sie ganz herzlich willkommen zu unserer Buchmesse-Sendung heute. Die Buchmesse ist ja ganz anders in diesem Herbst mit vielen digitalen Angeboten, Veranstaltungen, Diskussionen kann man von überall her verfolgen, was ein Vorteil ist. Der Nachteil, keine Stände in Frankfurt, keine Besucher. Deshalb machen wir hier auch eine andere Messesendung als sonst, nicht aus den Frankfurter Hallen, sondern aus unserem Berliner Studio mit drei Gästen und ihren neuen Büchern. Das sind jetzt alles Fachleute fürs Erfinden als Romanautorinnen und Autoren. Deshalb will ich gleich mal fragen, Zsuzsa Bank ist hier bei uns in unserem Berliner Studio. Seien Sie herzlich willkommen. Und meine Frage, wenn jetzt wieder richtige Buchmesse ist, irgendwann nach Corona, Frau Bank, worauf freuen Sie sich da? Was wird dann wieder toll sein, wenn es wieder eine richtige Messe gibt?
Guten Morgen. Also am meisten fehlt mir, glaube ich, durch die Halle zu schlendern. Also an den Kojen vorbei, an den Verlagsständen vorbei und dieses Messegewimmel, Wusel, Lärmmelodie kann man vielleicht sagen, das vermisse ich am meisten, dieses dynamische, lebendige.
Das wird es dann hoffentlich wieder geben bei einer Nach-Corona-Messe. Bei uns ist auch die Autorin Verena Kessler. Schön, dass Sie da sind, Frau Kessler. Sie haben jetzt Ihren ersten Roman veröffentlicht. Da haben Sie wahrscheinlich noch nicht so viel Erfahrung mit Buchmessen. Aber in Ihrer Fantasie, was könnte denn für Sie toll sein bei einer künftigen Buchmesse?
Also ich hätte mich vor allem darüber gefreut, natürlich Publikum zu treffen und aber auch andere Autorinnen und Autoren. Das hätte ich toll gefunden. Gewusel weiß ich gar nicht. Darauf kann ich, glaube ich, auch verzichten. Und vielleicht kann man die Buchmesse ja auch in Zukunft noch ein bisschen entzerren. Das fände ich, glaube ich, ganz schön.
Wir werden auch nachher noch mit einem Verleger reden, wie er sich die Buchmesse der Zukunft denn vorstellt. Aber wir haben noch einen dritten in unserer Runde, nämlich Peter Probst aus München, erfahrener Drehbuch- und Krimi-Autor. Also guten Tag nach München, Herr Probst.
Guten Morgen.
Hallo. Worauf freuen Sie sich denn bei der nächsten Buchmesse mit jeder Menge Präsenz?
Na, ich bin ja keiner, der sich häufig betrinkt. Aber bei der Buchmesse waren natürlich die Feste auch immer ganz toll. Hinterher am Abend bei den verschiedenen Verlagen. Und ich glaube wirklich, wenn diese Zeit jetzt vorbei ist, diese düstere Zeit, dann werde ich nochmal richtig jung mir die Kante geben.
Bei der nächsten Buchmesse. Wir haben den Vorsatz von Peter Probst gehört. Vielen Dank an Sie drei bis hierher. Wir reden gleich ausführlicher über Ihre Bücher. Und wir fragen aber auch gleich mal nach, was denn in Frankfurt denn jetzt tatsächlich so los ist. In Frankfurt am Main läuft die Buchmesse, aber ganz anders als sonst. Wir machen hier eine Buchmesse-Sendung im Deutschlandfunk Kultur, auch ein bisschen anders als sonst. In Frankfurt unterwegs ist jetzt Wolfgang Hörner, der Verleger des Berliner Galliani Verlags. Hallo nach Frankfurt, Herr Hörner.
Hallo nach Berlin.
Und was machen Sie gerade in Frankfurt, wenn jetzt gar keine richtige Messe ist?
Also gerade eben stehe ich vor dem Gebäude der FAZ. Da hat ein Autor von uns, Jan Konefke, gerade im Gespräch die Aufzeichnung eines FAZ-Gesprächs, das man morgen dann im Netz sehen kann. Die FAZ hat ja sonst auf der Messe selbst immer zahlreiche Autorengespräche und diesmal machen sie viel weniger, nur 10 Stück. Aber die können wir dann sozusagen, die kann dann jeder sehen, egal ob er auf der Messe ist oder nicht.
Das ist dann die digitale Buchmesse, genau, die man von überall her verfolgen kann. Sie haben jetzt in der vergangenen Woche schon eine eigene, fast wie eine kleine Messe abgezogen, eine Bücherschau mit Ihrem Mutterverlag Kiepenheuer und Witsch zusammen. Show Don't Tell, eine gemeinsame Bücherschau. War das jetzt von Ihnen gedacht als alternatives Messeprogramm?
Na, alternatives nicht, natürlich nur so ein kleiner sozusagen. Gruß nach draußen und dann innerhalb des Verlages sozusagen, um mit den Autoren zusammen nochmal auch was auf die Beine zu stellen. So eine Messe ist ja jetzt nicht nur Geschäft und ist nicht nur Bücher zeigen, sondern ist auch ein gemeinschaftliches Event. Das haben wir dann dadurch geschaffen. Wir haben auch bei Galliani jetzt gerade nochmal ein kleines Video gemacht, wo wir sagen, wir können nicht zur Messe, da können Leute dann ja an unseren Stand kommen und die Bücher angucken. Wir kommen zu euch und haben gerade ein kleines Filmchen gemacht, das wir eingestellt haben auf unserer Website, auf YouTube und sozusagen jetzt kann jeder zu uns kommen, aber ein Ersatz für eine richtige Messe ist es natürlich nicht.
Das kann man sich anschauen, da wandert man durch ihre leeren Verlagsräume mit diesem Film. Ist auch ein bisschen deprimierend, fast muss ich sagen, zu sehen. Da sitzen natürlich alle im Homeoffice, müssen von zu Hause arbeiten, aber sie stellen ihre Bücher vor und darauf kommt es ja an. Was denken Sie denn, Herr Hörner, nach den Erfahrungen jetzt in diesem Jahr mit dieser anderen Messe? Mhm. Sollten die Buchmessen der Zukunft, wenn Corona dann vorbei ist, sollten die sein wie vor Corona oder kann man auch was lernen jetzt aus dieser Situation?
Also ich glaube, man kann immer was lernen. Es gibt bestimmt ein paar Formate, wo man sagt, das ist doch gut, wenn man die eh auf der Messe macht, dann stellt man die doch auch digital und macht sie zugänglich für Leute, die auch außen sind und vielleicht auch gar nicht in Deutschland sind. Das ist sicherlich gut. Mhm. Ansonsten bin ich ein großer Vertreter der Meinung, dass man die Messe unbedingt wieder sehr ähnlich abhalten sollte wie früher. Denn zumindest für die Fachbesucher ist eine ganz große Sache daran, dass sich ganz viele Zufallsbekanntschaften ergeben, dass gerade die nicht geplanten Dinge, die nur da entstehen, wo viele Leute aufeinander sind, die ähnliche Interessen haben, die sich austauschen, die ein bisschen auch mal über ganz andere Dinge reden, aus denen sich dann aber wieder was entwickelt. Also diese Zufallsdinge, die gehen nur im Austausch, die gehen auch nur da, wo für die Zufälligkeit viel Platz ist. Und das geht jetzt natürlich in diesem Jahr nicht.
Das sagt Wolfgang Hörner vom Galliani Verlag. Dann vielen Dank für diese Einschätzung und noch eine gute Zeit in Frankfurt, trotz allem.
Ja, wir haben noch zwei. Also es gibt ein bisschen was, gibt es ja. Wir haben noch zwei Lesungen hier vor Publikum von dem Reduzierten. Aber immerhin, das gibt es. Und ich finde es ja auch schön, dass die Messe sozusagen dann versucht, nicht ganz aufzugeben, sondern ein bisschen was zu erhalten.
Ja, genau. Kann man sich von überall aus anschauen. Vielen Dank an Wolfgang Hörner. Jetzt wollen wir hier reden im Deutschlandfunk Kultur in unserer Messesendung heute über ein Buch, das mich ganz besonders bewegt hat. Das ist das neue Buch von Zsuzsa Bank, das heißt Sterben im Sommer. Und da taucht etwas immer wieder auf, das wird übersetzt aus dem Ungarischen einmal als ein ordentliches Stück Wasser oder auch ein gutes Stück Schwimmen. Es gibt den Debütroman von Zsuzsa Bank, Der Schwimmer heißt er, war auch schon das Thema Schwimmen da. Es kamen die Romane Die hellen Tage und Schlafen werden wir später und jetzt eben Sterben im Sommer. Ich sag mal nochmal willkommen, Frau Bank. Hallo.
Dankeschön.
Dieses ordentliche Stück Wasser in Ihrem neuen Buch, was ist das denn? Können Sie uns das ein bisschen erklären?
Ja, es scheint so eine Art Kernstück des ungarischen Sommers zu sein. Dieser See, der ja nicht besonders tief ist, eher eine Art Badewanne mit ganz wunderbaren Temperaturen, also immer so paar 20 Grad. Und der lädt geradezu dazu ein, Stunden in ihm zu verbringen. Also das ungarische Schwimmen oder das Balaton-Schwimmen ist, glaube ich, eher so ein Planschen, eine Mischung aus Planschen, Tauchen, Abtauchen, Hinausschwimmen, die nächste Sandbank finden. Und im Grunde verbringt man einen ganzen Tag im Wasser. Das ist schon ungewöhnlich und außergewöhnlich. Und das ist dieses gute Schwimmen, diese fantastische Schwimmerei.
Ein ordentliches Stück Wasser, das ist etwas, was Ihnen offenbar Ihr Vater vermittelt hat oder vorgelebt, nahegebracht hat. Es geht in dem Buch um das Sterben Ihres Vaters. Das ist jetzt kein Roman, sondern, Sie haben selber gesagt, eine Mischung aus Trauer, Tagebuch, Dokumentation, ein bisschen Reportage, ein bisschen Essay. Es geht um das Sterben Ihres Vaters, aber auch um die sehr enge Beziehung, die Sie offenbar zu Ihrem Vater hatten. Sie haben von ihm eben dieses glückliche Schwimmen gelernt, aber offenbar war Ihr Vater überhaupt sowas wie ein Lehrer in Sachen Glück, sagen Sie auch mal an einer Stelle. Wie kam das denn? Was hat ihn auch selbst glücklich gemacht?
Also er konnte sehr gut mit wenig zufrieden sein. Das fand ich immer sehr beeindruckend. Er war in seiner Grundstruktur sehr dankbar aufgestellt, glaube ich. Sehr, also es ist ein großes Wort, aber eine Art Demut hatte er, glaube ich, so eine selbstverständliche Dankbarkeit fürs Leben und mochte die einfachen Dinge, die ihn komplett zufriedenstellten. Also mein Vater war niemand, der großartig haderte oder zweifelte und ich fand das immer sehr beeindruckend und vorbildlich eigentlich.
Sie erzählen jetzt mit diesem Buch zum ersten Mal so ganz direkt von sich selbst. Bei Ihren Romanen war das anders. Da waren Sie vielleicht in den Figuren auffindbar, aber verteilt und verdeckt. Wie kam das jetzt zu dem Entschluss, mit diesem Buch so ganz unmittelbar über den Tod Ihres Vaters zu schreiben?
Naja, dieses Thema hat sich mir quasi aufgedrängt, als mein Vater so krank wurde und wir verstehen mussten, das wird wahrscheinlich der letzte Sommer sein, den wir mit ihm verbringen können. Und diese geplante Reise nach Ungarn, ich wollte ihn ja noch einmal nach Ungarn fahren, damit er ein letztes Mal diesen Ungarn-Sommer erleben kann. Und diese Reise verlief ganz anders als geplant. Also eigentlich wurde daraus eine fürchterliche Odyssee. Und als ich zurückkehrte, musste ich etwas mit dieser Erfahrung machen. Und weil ich Schriftstellerin bin, schreibe ich natürlich dann immer, dass es dann auch ein Buch werden würde, das war in diesen ersten Wochen noch gar nicht abzusehen. Das kam dann erst später, dass es ein nächstes großes erzählerisches Unterfangen werden könnte. Aber erstmal war wirklich dieser Drang, dieser Instinkt da, es schreibend festzuhalten für mich.
Und sind Sie selbst eine Leserin solcher Bücher, die autofiktionale Bücher, sagt man ja heute auch öfter dazu, die direkt vom eigenen Erleben erzählen?
Ja, das kommt auf das Thema an. Also ich würde nicht sagen, dass ich das grundsätzlich mag, aber die Bücher, die so große Themen mit einer ähnlichen Wucht erzählen, die habe ich schon immer sehr bewundert. Also John Didion fällt mir ein, Wolfgang Herrndorf, natürlich Arbeit und Struktur, wo das eigene Sterben dokumentiert, die zwei Bücher von Conny Palme, nur als Beispiele, diese Trauertagebücher über die beiden Männer, mit denen sie zusammenlebte. Das fand ich immer schon extrem reizvoll, diese Mischung aus Selbsterlebtem und eine eigene Poesie dafür zu finden, eine eigene Sprache und Bilderwelt dafür zu entwickeln, obwohl es ja etwas tatsächlich Erlebtes ist, aber eine Sprache muss man darüber hinaus auch dafür finden.
Sie haben eine sehr bewegende Sprache gefunden dafür, was Ihnen passiert ist, Ihrer Familie passiert ist mit dem Tod Ihres Vaters. Ich würde gerne auch unsere beiden anderen Gäste fragen. Die Autorin Verena Kessler und der Autor Peter Probst sind auch mit dabei. Wie geht's Ihnen denn mit solchen autofiktionalen Büchern, über die wir hier gerade gesprochen haben? Frau Bank hat ja auch noch ein paar Beispiele genannt. Schätzen Sie solche Bücher besonders oder nicht unbedingt? Wie ist das bei Ihnen, Frau Kessler?
Doch, ich lese das auch sehr gern. Also Joan Didion natürlich auch. Ich habe in diesem Jahr zum Beispiel sehr gern Maggie Nelson, Die roten Stellen gelesen oder auch Isabel Lehn, Frühlingserwachen. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Themen. Das eine ein Buch über einen Mordprozess, das andere geht ums Schreiben, Autorin sein, um die Frage nach dem Kinderwunsch. Und trotzdem haben sie ja eins gemeinsam. Dadurch, dass es autofiktional ist, geht es immer auch ums Schreiben. Und ich glaube, das ist das, was ich daran meistens sehr interessant finde.
Und Herr Probst, wie ist das bei Ihnen?
Naja, ich glaube, wir sind alle bis zum bestimmten Punkt auch voyeuristisch und wollen sehen, was Menschen und noch mehr den Schriftstellerkollegen und Kolleginnen passiert. Und deswegen bin ich da genauso neugierig. Es gibt aber eine Grenze. Da wird es schwierig für mich, wenn es zu intim wird. Also ich mag das Persönliche, das finde ich einen ungeheuren Schatz. Aber beim Intimen denke ich mir, muss ich da jetzt teilhaben? Aber genau das sind natürlich auch die Grenzen, die man auch beim Lesen überschreiten muss. Und hinterher ist dann ein Land, in dem man was lernt.
Frau Bank, war das für Sie eine wichtige Frage? Wann werde ich jetzt beim Schreiben zu intim? Also auch was lasse ich, auch wenn ich von mir erzähle, von meiner Familie erzähle, was lasse ich aus?
Ja, ganz wichtig. Also ich wollte auf keinen Fall verräterisch schreiben. Ich wollte auf keinen Fall die Krankheit meines Vaters so minutiös in all ihren Details vorstellen. Das war mir von Anfang an klar, das geht eigentlich niemandem etwas an, was er ganz konkret erleiden musste. Das ist nicht das Thema. Und es wird auch nicht alles erzählt. Also nicht alles findet Eingang in dieses Trauertagebuch, sagen wir mal. Viele Dinge habe ich weggelassen, weil das tatsächlich zu intim wäre, auch für meinen Geschmack. Also ich möchte nicht, dass alle alles über mich wissen, bestimmt nicht. Ich glaube, dass ich eine Form gefunden habe, in der ich ja etwas Privates, manchmal vielleicht sogar Intimes, Persönliches so erzähle, das hoffe ich jedenfalls, dass es ein von allgemeinem Wert ist, vielleicht sogar von universellem Wert. Also es geht um die Essenz des Schmerzes und um die Essenz des Abschieds, des Verlusts. Und ich glaube, das ist teilbar und mitteilbar.
Also ich würde sagen, dass Ihnen das ganz unbedingt gelungen ist mit diesem Buch Sterben im Sommer, das neue Buch von Zsuzsa Bank. Das ist im S. Fischer Verlag erschienen. Wir haben darüber gesprochen hier im Deutschlandfunk Kultur in unserer Sendung zur Frankfurter Buchmesse. Jetzt haben wir hier ein Buch auf dem Tisch im Deutschlandfunk Kultur. In dem Buch lernen wir beim Lesen eine 15-Jährige kennen, eine sehr taffe, zähe, abgehärtete Jugendliche, die Kriegsreporterin werden will. Die Autorin Verena Kessler erzählt von dieser 15-Jährigen in ihrem ersten Roman, Die Gespenster von Dermin heißt dieses Buch. Frau Kessler, diese 15-Jährige Larissa lässt sich aber lieber Larry nennen. Können Sie uns die vielleicht noch ein bisschen vorstellen, was das für eine ist? Wie haben Sie die vor Augen?
Ja, Larry hat so ihren ganz eigenen Kopf und macht sich ihre ganz eigenen Vorstellungen von ihrer Zukunft. Sie will, wie Sie ja gerade schon gesagt haben, Kriegsreporterin werden, weil sie das Aufwachsen in dieser Kleinstadt Dermin langweilig findet. Das hat nicht unbedingt was mit Dermin zu tun, sondern wahrscheinlich einfach
mit Kleinstadt,
genau. Und ja, deswegen ist das ihr Plan. Und um da hinzukommen, hat sie sich verschiedene Sachen ausgedacht, die sie machen kann, um sich abzuhärten. Also sie hängt kopfüber vom Baum und versucht da Rekorde aufzustellen. Sie macht immer wieder Kältetraining, sie sperrt sich selbst in enge Räume ein, um möglichst hart zu werden, um diesen Job, so wie er nach ihrer Vorstellung ist, durchstehen zu können.
Das ist gruselig zu lesen, was sie da alles treibt, um sich so abzuhärten. Jetzt Dermin, das ist, Sie selbst kommen, soweit ich weiß, aus Hamburg.
Ja, genau.
Wie ist denn Dermin, diese Kleinstadt im Nordosten Deutschlands, wie ist die auf Ihrer Landkarte aufgetaucht?
Das kam daher, dass mein Freund dort Verwandte hat, also sein Onkel wohnt da und den haben wir mal besucht und da kam dieses Thema, um das es dann ja auch geht, in dem Roman auf und genau, dann habe ich angefangen, dazu mehr zu recherchieren.
Das Thema, das ist ein besonders tragischer Moment in der Geschichte von Dermin. Am Ende des Zweiten Weltkriegs haben sich dort hunderte Menschen umgebracht. Der größte Massensuizid in der deutschen Geschichte vermutlich. Es können bis zu 1000 Menschen gewesen sein, die sich dort, ja, man, die Motive kann man nur vermuten, aus Angst vor der heranrückenden Roten Armee oder aus einer seltsamen Verbindung zum untergehenden Nazireich umgebracht haben, sich das Leben genommen haben. Warum wollten Sie darüber schreiben, über diese Gespenster von Dermin, so heißt ja Ihr Buch?
Also als erstes wollte ich verstehen, warum das passiert ist, was die Beweggründe waren. Dann hat mich interessiert, dass ich davon noch nie gehört hatte und dass ich das Gefühl hatte, insgesamt ist das nicht so ein ganz bekanntes Thema. Und dann hat mich aber auch schnell interessiert, wie ist es eigentlich jetzt heute in dieser Stadt zu leben, die diese Geschichte hat. Hat das noch, spielt das eine Rolle für die Menschen oder nicht?
Und warum dann eine 15-Jährige, um davon zu erzählen?
Ja, also verschiedene Gründe, aber erstmal hat mich eben besonders interessiert, wie ist es dort aufzuwachsen, wie ist es da sein Leben zu beginnen, wenn da so eine tragische Geschichte über allem zu schweben scheint. Und ich glaube auch, dass ich es ganz erleichternd fand, so eine jugendliche Sprache, ohne jetzt Jugendslang verwendet zu haben, aber diesen Tonfall nutzen zu können, um die Geschichte zu erzählen, damit es nicht ganz zu schwer wird.
Das ist eben auch eine sozusagen abgehärtete Sprache in gewisser Weise, die diese Jugendliche verwendet, die sich selbst eben öfter fragt, wie das war, als sich dort so viele Menschen umgebracht haben in Dermin. Da ist immer die Rede von der Peene, von dem Fluss dort, in dem damals ganz viele Leichen getrieben sind in diesen Tagen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie haben Sie das denn erlebt, als Sie haben ja sicherlich auch versucht, in Dermin herumzufragen, wie beschäftigt das die Leute dort heute?
Also ich hatte das Gefühl, es beschäftigt schon alle, mit denen ich gesprochen habe, ohne dass das jetzt natürlich den Alltag bestimmt, aber ich bin immer auf Menschen getroffen, die bereit waren, mit mir darüber zu sprechen, die entweder selber Verwandte hatten, die das selber miterlebt haben, sodass es auch in der Familie eine Rolle gespielt hat oder sich einfach so aus historischem Interesse damit beschäftigt haben. Die haben mir die Orte gezeigt. Ich wurde zum Beispiel von der ehemaligen Friedhofsverwalterin dort rumgeführt und also ich hatte keine Schwierigkeiten, eigentlich mit den Menschen dort ins Gespräch zu kommen.
Sie erzählen da auch von einem Totenbuch. Das ist eigentlich, also ursprünglich war das offenbar so eine Art Wareneingangsbuch, das dann verwendet wurde, um die vielen Toten zu verzeichnen. Über 600 Namen sollen darin stehen, Namen, die in einem Massengrab dort auf dem Derminer Friedhof sind diese Menschen dann beerdigt worden. Soweit ich weiß, haben Sie dieses Buch selbst in den Händen gehalten. Wie war das dann?
Ja, genau, das liegt im Tresor der Friedhofsverwaltung und ist eben ein Wareneingangsbuch der Friedhofsgärtnerei. Und das ist so das einzige wirkliche Dokument, wo man sehen kann, wer ist da eigentlich gestorben. Und das war schon sehr interessant für mich, aber natürlich auch berührend, weil ganz viele der verzeichneten Toten auch nicht mit Namen dastehen, weil sie eben nicht identifiziert werden konnten, sondern mit einzelnen Merkmalen, wie beispielsweise amputiertes Bein oder ein bestimmtes Kleidungsstück. Ganz viele sind eben auch Kinder, wo dann das ungefähre Alter geschätzt wurde. Und das ist natürlich, also ich fand berührend, dass sich da jemand die Mühe gemacht hat, in diesen Zeiten das doch alles zu dokumentieren.
Es ist ja auch in gewisser Weise auch ein Risiko, was Sie da eingegangen sind, von einer schwierigen Jugend zu erzählen. Also diese Larry hat auch Stress mit ihrer Mutter, vermisst ihren Vater, der nicht mehr mit ihrer Mutter zusammen ist. Dann gibt es neue Begleiter im Leben ihrer Mutter. Mit all dem muss sie sich auseinandersetzen, hat Streit mit Freunden, mit einer Freundin. Es geht um ihre ersten Küsse. Und all das zu verbinden mit dieser historischen Tragödie in Dermin, das meine ich mit dem Risiko, das so zusammenzubringen. An welchem Punkt haben Sie denn gedacht, ja doch, das könnte gut gehen?
Ich verstehe schon, was Sie meinen mit dem Risiko. Und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass es allzu riskant wäre, weil ich erzähle ja die Geschichten von zwei Figuren parallel. Und die eine hat diese Ereignisse zum Kriegsende ja auch selber mitgemacht. Und so ist es ja nun mal. Leute, die heute aufwachsen und heute 15 sind, leben neben Menschen, die 90 sind und das Kriegsende miterlebt haben. Und das spielt auf die eine oder andere Weise in das Leben hinein. Und ich glaube, deswegen hab ich es gar nicht als so riskant empfunden.
Das Buch Die Gespenster von Dermin von Verena Kessler. Im Hansa Berlin Verlag ist das erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke auch.
Sie sind in unserer Buchmesse-Sendung hier im Deutschlandfunk Kultur, in unserer Büchersendung Lesart. Und einer meiner Lieblingsmomente in unserer Sendung ist immer, wenn wir den Mops des Monats verleihen. Diese Auszeichnung gibt es für den merkwürdigsten, lustigsten, manchmal auch bescheuertsten Buchtitel. Der Kritiker Hans von Trotha, das ist unser offizieller Mops-Beauftragter, der wühlt sich immer durch die Bücherkataloge und findet da die absonderlichsten Sachen. Und zur Frankfurter Buchmesse gibt es jetzt den absoluten Höhepunkt, nämlich den Mops des Jahres. Und der wird hier enthüllt.
Naturgemäß hat Corona im letzten halben Jahr auch die Mopslisten regiert, zumindest zeitweise. Und das erstaunlich schnell. Schon im Mai gab's Coronomics und das Reise-Know-how Corona-Tagebuch von Reise-Know-how. Und noch früher, im April, Quarantäne, eine Gebrauchsanweisung. Das Kochbuch für Notfall und Krise und einen Survival-Guide für Paare in Quarantäne. Titel: Ich liebe dich, aber hör auf, mich anzustarren. Und dann sind doch schnell all die Bücher gekommen, die eh gekommen wären. Wie Busy is the New Stupid, Zu wahr, um schön zu sein, Hühnersuppe für die Seele, Machen ist wie wollen, nur krasser oder Der Ratgeber für alles. Ach ja, und je größer der Dachschaden, desto besser die Aussicht. Es gab auch wieder Trends. Den Trend zu Understatement. Weniger schlecht Projekte managen, weniger beschissen kochen. Und den Trend zu Lösungsorientiertheit, wie in Gar kein Plan ist auch eine Lösung oder in Keine Angst ist auch keine Lösung. Lügen sind ein immer wiederkehrendes Thema gewesen, wobei da oft verschämt ins Englische ausgewichen wird. Too Honest to be Charming zum Beispiel. Aber es geht auch auf Deutsch. Frauen lügen nie und werden höchstens 39. Womit wir beim Thema Altern wären. Einem selbst nicht welkenden Evergreen unter den Mobs-Kandidaten. Fuck the Falten. Alt genug, um mich jung zu fühlen. Früher war ich älter. Älter werden ist voll sexy, man stöhnt mehr. Ich möchte gern in Würde altern, aber doch nicht jetzt. Entscheide selbst, wie alt du bist. Letzteres fügt sich in die Figur Titel in Form von Imperativen. Sei einfach du. Zum Jungsein bist du nie zu alt. Sehen Sie, wir kommen von dem Thema einfach nicht weg. Sei du selbst, nur besser. Sei, wie du bist, es kommt sowieso raus. Scheiß auf coole Sprüche. Und schließlich, wieder knackig per Du, hör auf zu lesen. Und, ganz mobskonform, sei höflich zu deinem Hund. Apropos, rund um den Hund gab's außerdem »So versteht dich dein Hund« und, für Fortgeschrittene, »Life Dog Balance«. Zu den Aufforderungen gesellen sich Fragen wie »Kann ich bitte mein Herz zurückhaben?« oder, nur scheinbar dasselbe Thema, »Kann mein Herz nicht mal die Klappe halten?« Unausrottbar, das Wortspiel, die niedrigste Ironiestufe beim Verkauf einer Idee. Das Neinhorn. Schieb dem Frust den Igel vor. Wenn Insekten über Leichen gehen, verführen. »Ich bin gerührt«, sagte der Teig. Für mich soll es Neurosen regnen. Gin of Thrones, Stadtland Buch, in dubio Prosecco, Zeit heilt alle Wunder, das Glück in vollen Zügen, herzliche Größe, der Turm zu Basel, breifrei für Babys, ruhet in Friedberg, cogito ergo dumm, baking bread. So etwas Ähnliches wie Wortspiele sind Reime als Titel. Genießen statt gießen, lieber Rotwein als tot sein und in, wenn schon gereimt, dann so schlicht wie möglich, alles top mit Jürgen Klopp. Ja, und schließlich ergab sich da ein neuer Trend, den zu würdigen sich die Mops-Redaktion mit der Wahl des Mops des Jahres entschieden hat. Den Trend zu Minidramen, die sich quasi dialogisch innerhalb eines Titels abspielen, wie in »Bekomm Kinder«, haben sie gesagt, »Das wird super«, haben sie gesagt. Oder eben wie in dem Siegertitel, der gerade jetzt, wo die Corona-Déjà-vus die eine oder den anderen schon wieder verzweifeln zu lassen drohen, Mut machen soll. Und so geht der Mops des Jahres an. Das Leben so? Nein. Ich so? Doch.
Der Mops des Jahres für das Leben so, nein, ich so, doch. Dann gibt es noch einen Untertitel, wie du besser mit Stresskrisen und Schicksalsschlägen umgehst. Im Ullstein Verlag ist er erschienen. Dafür gibt es den Mops des Jahres, eine der kostbarsten Auszeichnungen von Deutschlandfunk Kultur. Verleihen wir sonst bei der Buchmesse natürlich hochpompös mit Glitzer, Fanfaren, Showtreppe, so ungefähr jedenfalls. Jetzt machen wir das per Telefon, denn da ist der Autor dieses das Leben so, nein, ich so, doch Buches, nämlich René Träder. Grüße, Herr Träger, und herzlichen Glückwunsch.
Hallo Herr Mayer, ich grüße Sie auch und vielen Dank. Auch ganz ohne Showtreppe freue ich mich riesig über diesen Preis und auch diesen tollen Beitrag gerade davor mit diesen ganzen großartigen Titeln.
Eine schöne Sammlung. Ne? Stammt dieser Titel denn von Ihnen oder hat sich den jemand im Verlag ausgedacht?
Ja, das war ein wahnsinnig langer Prozess und darum freue ich mich auch ganz besonders, dass es dieser Titel jetzt bei Ihnen auch geworden ist. Und ich glaube, das kennen auch alle Autoren, dass manchmal die Titelfindung länger dauert, als das Buch zu schreiben, gefühlt zumindest. Und das war bei uns so, dass ich eigentlich mein Lebensmotto auf dieses Buch drucken wollte, aber meine Lektorin meinte, das ist zu krass, weil in dem Buch geht es ja um Schicksalsschläge und um Probleme und Krisen, also auch um psychische Gesundheit und auch um psychische Belastungen. Und sie meinte, das lesen ja auch Menschen, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht. Und mein Lebensmotto ist, umarme das Leben, auch wenn das Schicksal ein Arschloch ist. Und dann ist dann irgendwann daraus dieser kleine Dialog entstanden, der das auch ganz gut ausdrückt.
Jetzt, ich glaube, Sie haben schon ein Foto geschickt bekommen von Ihrer Auszeichnung. Das ist genau. Hier ein kleiner, grimmiger Mops mit einer Krone auf dem Kopf. Werden Sie sich jetzt streiten mit dem Verlag, wer die Trophäe aufstellen darf? Sie zu Hause oder der Verlag in seinen Trophäenschränken?
Ja, also ich hoffe, ich darf es bei mir zu Hause hinstellen. Ich liebe diesen Blick von diesem grimmigen Mops und der würde sich ganz wunderbar neben dieses Buch bei mir zu Hause machen. Ich hoffe, es kommt also nicht zu einem Streit.
Ich muss nur Frau Bank, die ja hier bei mir ist im Studio, davon abhalten, ihn an sich zu reißen.
Ja.
Aber ich hoffe, ich kann ihn aus dem Studio tragen und ihn dann zukommen lassen. Also Glückwunsch nochmal zum Jahresmops 2020 für Ihre persönliche Trophäenecke, René Treder. Und viel Glück mit dem Buch.
Ja, vielen, vielen Dank.
Wir haben ja eben über auffallende Buchtitel geredet oder die gehört. Und wir haben jetzt hier noch einen auffallenden Titel, Wie ich den Sex erfand. Ja, wie erfindet man seine Sexualität, wenn einen die heilige Jungfrau dabei begleitet und der legendäre CSU-Chef Franz Josef Strauß und die eigenen extrem katholischen Eltern in den frühen 70er Jahren? Das ist so mal ganz knapp gesagt das Thema dieses Buches. Peter Probst hat das Buch geschrieben, ist uns jetzt aus München zugeschaltet. Herr Probst, wie ist es denn zu Ihrem Titel gekommen, Wie ich den Sex erfand?
Na, der war eigentlich von Anfang an klar. Also ich hatte eigentlich eher schon den Titel, bevor ich die Geschichte in eine einigermaßen Ordnung gebracht habe. Und ich war gerade wahnsinnig nervös, weil mir dachte, oh Gott, der größenwahnsinnigste Titel wird möglicherweise ausgezeichnet, nämlich meiner. Und ich krieg den grimmigen Mops. Ich will eigentlich lieber mehr Leser. Aber denn die Reaktionen auf den Titel, die sind schon sehr lustig, weil einige sagen, was, du hast uns das ganze Schlamassel eingebrockt. Andere sagen, ach, und was haben wir dann vor 72 gemacht? Das sind dann eher die älteren Leser, weil es wurde erst 72 erfunden. Wieder andere sagen, ja, wieso hast du denn kein Patent auf den Sex? Also das spricht viele an und verführt natürlich auch zu schlichten Scherzen.
Aber zieht viele rein ins Gespräch über dieses Buch, macht neugierig. Wir müssen mal ganz kurz umreißen, was Sie da eigentlich tun. Also Sie erzählen von der Kindheit eines Jungen in München. Eben 1972 ist das Jahr, in dem das vor allem spielt. Da ist Peter, heißt der, 13. Und wie viele 13-Jährige fragt er sich natürlich, was da in seinem Körper los ist, in anderen Körpern los ist und wie die Körper so zusammenkommen können. Und da gibt es viele, ja, doch ziemlich extreme Momente in dem Buch, fand ich. Einer der krassesten ist, der 13-jährige Peter kriegt von seinem Vater ein Plakat von Franz Josef Strauß geschenkt. Das ist ja schon schräg. Und dann klebt er das aber über sein Bett, und zwar an die Decke über sein Bett, sodass der Franz Josef da über ihm hängt und er mit ihm über alles reden kann. Vor allem auch über das Rätsel mit den Mädchen. Ist das jetzt blanke Satire, Herr Probst? Oder können Sie sich vorstellen, dass je ein 13-Jähriger auf dieser Welt sowas getan hat?
Na, der 13-Jährige war ich. Also ich bin nicht Peter Gillitzer, sonst hätte ich ihn Peter Probst genannt. Aber ich wurde tatsächlich mit einem Franz Josef Strauß von meinem Vater dafür belohnt, SPD-Plakate des Nachts abgerissen zu haben. Und er hing tatsächlich an meiner Decke über mir, hat über mich gewacht. Und ich habe, weil die Realität noch viel krasser war als das, was ich beschreiben wollte, im Buch das weggelassen, dass daneben ein deutscher Schäferhund hing, genauso groß.
Sie werden mir jetzt noch unheimlicher, als Sie mir das bei dem Buch schon waren. Verena Kessler musste uns leider schon verlassen, aber Zsuzsa Bank ist noch bei uns. Ich weiß nicht, teilen Sie meine Ratlosigkeit? Franz Josef Strauß überm Bett und dann auch noch als Berater für einen Jugendlichen können. Was sagen Sie dazu, Frau Bank?
Ja, es klingt sehr hart. Also im Bett zu liegen, nach oben zu schauen und dieses FSJ-Gesicht zu sehen, das klingt ja irgendwie nach abendlicher Folter, finde ich. Aber es gibt ja Leute, die später sich sogar Helmut Kohl-Plakate freiwillig ins Zimmer gehängt haben. Also da scheint es eine Tradition zu geben.
War das denn Folter für Sie, Herr Probst, als junger Mensch?
Naja, irgendwann reißt Peter Gillitzer dieses Plakat ab und auch ich habe es abgerissen und habe mich natürlich später dafür geschämt. Aber es ist tatsächlich möglich, wenn man die Wünsche eines Vaters einfach zu 100% oder 150% zu erfüllen versucht, in diesem Franz Josef Strauß ein Idol zu sehen. Der Letzte, das macht es ja unser Ministerpräsident in Bayern, der eifert ja auch dem Franz Josef Strauß nach und der wird ja so weitgehend für voll genommen von vielen. Also für mich war das wirklich ein beeindruckender Mensch und mit der zunehmenden Ablösung von meinem Vater wurde er natürlich immer weniger beeindruckend und da musste weg aus meinem Umfeld.
Sie erzählen von dieser Verbindung zwischen dem Sohn und dem Vater und der Entfremdung oder der Entfernung zwischen den beiden. Und Sie erzählen eben von diesem Weg, da sind wir wieder bei dem Titel, wie ich den Sex erfand, zur Sexualität für diesen 13-jährigen Peter. Der tappt ja von einer Peinlichkeit in die nächste, weil er so überhaupt keine Ahnung hat von allem Erotischen, aber doch gern so tut, um so an Anerkennung zu kommen bei den anderen Jungs. Dann fliegt ihm seine Ahnungslosigkeit aber leider um die Ohren. Erzählen Sie doch mal bitte, wie dieser Peter an Informationen über Sexualität zu kommen versucht.
Naja, er versucht einerseits zu beobachten, die Nachbarin, Mädchen im Bus und so weiter. Und andererseits denkt er, dass in dem großen Konversationslexikon, das in stets abgeschlossenen Arbeitszimmer des Vaters steht, dass er da an Informationen kommt. Nur wenn man den Brockhaus, das war damals die Ausgabe aus der NS-Zeit noch, wenn man den anschaut, dann verweist ein Artikel Unzucht auf so viele andere Artikel, dass das Wort Unzucht sich niemals aufklärt. Auch Pornografie ist so verschlüsselt, dass daraus nur neue Rätsel entstehen. Und mein Peter schreibt sich dann diese ganzen geheimnisvollen Wörter auf und will aber nicht nur über die Wörter daran kommen, hinter dieses Geheimnis, sondern er gibt sich auch als Sohn eines mittellosen Malers, der gern Aktmalerei betreibt, aus und versucht sein Taschengeld in so fragwürdige Illustrierte wie Neue Revue, Praline und so weiter zu investieren, wird dabei leider dann erkannt als Sohn des Augenarztes und ist tatsächlich im nächsten Fettnäpfchen.
Genau, das begleitet ihn lange und auf den Vater nochmal zurückzukommen, der ist ja sehr, sehr katholisch einerseits, politisch extrem konservativ, der kriegt schon Schnappatmung, dieser Vater, wenn er nur die Wörter SPD und Willy Brandt hört. Und als Peter dann das erste Mal zu einer Party gehen will, da zwingt ihm der Vater zur Vorbereitung so die schlimmsten Bilder von Geschlechtskrankheiten auf, von Geschwüren, zerfressene Gesichter und Körper. Das ist eine dieser extremen Situationen. Aber ich dachte auch beim Lesen, das war schon lange Zeit der Umgang mit Sexualität in vielen Milieus, oder? Dass man zuerst über die Geschlechtskrankheiten redet, bevor man irgendwann vielleicht mal auf die Freude daran kommt.
Also ich habe bis heute nicht herausgefunden, mein Vater ist ja 8 Jahre tot, ob er mir nur Angst machen wollte oder ob er selbst so Angst hatte. Und man hätte dieses Buch natürlich auch als eine ganz schreckliche, schaurige Geschichte erzählen können, weil diese Ambivalenz, die mein Vater in allen Bereichen ausgestrahlt hat, eine völlige Überforderung für mich war und auch für meine Figur natürlich dann ist. Und ich habe es bis heute eigentlich nicht geschafft, dahinter zu schauen. Und so ist dieses Buch auch ein Versuch, ihm näher zu kommen. Denn das Verrückte ist, ja, er ist einerseits dieser wirklich sture Konservative. Und andererseits habe ich und hat auch meine Figur dann in seinem geheimen Bereich Dokumente entdeckt, dass er ein Widerständler war. Er war im katholischen Widerstand und hat vermutlich bis zu 100 Menschen in Turin am Kriegsende das Leben gerettet.
Das ist ein Punkt, an dem die Geschichte, so genau schreiben Sie das gar nicht aus in dem Buch, aber wo doch das Verhältnis zwischen Vater und Sohn noch einmal kippt und das Buch noch eine weitere Dimension bekommt. Das Buch Wie ich den Sex erfand von Peter Probst, im Kunstmann Verlag ist das erschienen, mit knapp 300 Seiten. Vielen Dank, Herr Probst, für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen.
Und vielen Dank an Zsuzsa Bank, die bei uns war hier in dieser Buchmesse-Sendung. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke für die Einladung.